Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, dein Wort sei unseres Fußes Leuchte und dein Licht auf unserem Wege. Amen. Liebe Gemeinde, Mitte März waren wir ja mit dem jetzigen Konfikurs im Kloster Folgenroda bei Mühlhausen in Nordthüringen. Auf der Konfirüste haben wir ja nicht nur den Vorstellungsgottesdienst vorbereitet, wir haben ja auch noch viel auch andere schöne Dinge erlebt. Am ersten Abend hatten wir etwas Spannendes vorbereitet. Federführend war hier in diesem Zusammenhang unsere Gemeindepädagogin Katharina. Eine Nachtwanderung stand auf dem Programm. Eine wichtige Regel, die uns Katharina mitgegeben hatte, war, dass wir kein künstliches Licht, also wie Taschenlampe oder Handylampe, anstellen durften. Unsere Augen sollten sich an die Dunkelheit gewöhnen, dass wir sozusagen auch diese Einzelheiten, die Feinheiten im Dunkeln erkennen können. Denn einmal, wenn das Licht an ist, dann sind die Pupillen dann so geweitet, dass wir die Feinheiten in der Dunkelheit ja nicht mehr wahrnehmen können. Dann hatten sich im Vorfeld einige Teamer, wie auch ich, versteckt, damit Konfis uns in der Dunkelheit suchen sollten. Das war eine tolle Sache und es hat echt Spaß gemacht. Es ist auch kein Konfi verloren gegangen. Die letzten versteckten Teamer haben wir am nächsten Morgen dann wieder eingesammelt. Na, Spaß beiseite. Es war eine schöne Sache und es hat alles funktioniert. Ein besonderer Höhepunkt der Wanderung war der Abstieg in eine kreisrunde Mulde in der Nähe des Klosters. An diesem Abend war der Himmel sternenklar und auch etwas frisch. Das nahmen wir aber in Kauf für diesen herrlichen Blick nach oben. Die größten Sternkonstellationen konnten wir gut erkennen. Den Orion, den kleinen Wagen, den Polarstern und die eine oder andere Sternschnuppe. Es war ein herrlicher Blick in die Weiten des Alls. Habt ihr diese Anblicke, liebe Gemeinde, auch einmal schon gehabt? Auf Freizeiten oder in der klaren Nacht vom eigenen Garten aus? Was habt ihr bei solchen Anblicken gespürt, gedacht? Da wird man doch ganz andächtig, wenn man dieses Heer der Sterne sehen darf. Mir wird immer wieder bewusst, zum einen, wie klein das Leben hier auf der Erde ist. Zum anderen meint ein Teamer zu mir, ja, der Stern da hinten, der ist zig Millionen Jahre, Lichtjahre entfernt. Er nannte mir irgendeine Zahl, aber ich konnte mir die Zahl jetzt nicht genau merken. Es war jedenfalls eine unbegreifliche Entfernung, Millionen Lichtjahre entfernt. Mit Blick an den Sternenhimmel denke ich daran, dass dieses ganze Universum Gott geschaffen hat, dass Gott eine gute Ordnung bereitet hat. Die Erde zieht ihre Kreise in der sogenannten habitablen, bewohnbaren Zone um die Sonne herum, näher dran, zu heiß, kein Leben, weiter weg, zu kalt, auch kein Leben. Wir sehen das ja an der Venus und am Mars, die sind ja sehr typisch für ihre Oberfläche, manchen Dingen, die eine, Venus ist zu heiß, da könnte man nicht überlegen, Mars ist einfach zu kalt. Das ist schon genial von Gott gemacht. Es zeigt mir auch hier die Allmacht Gottes. Auch in der Bibel wird der Blick an das nächtliche Firmament gerne genutzt, um auf die Größe und Allmacht Gottes zu verweisen. Wir kennen die Abraham-Geschichte. Da führt Gott ihn unter den Sternen ins Sternenfirmament und sagt ihn, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Da guckt Abraham erstmal verdutzt, weil seine Frau keine Kinder bekommen hat bisher. Aber eine Verheißung, die sich erfüllen wird. Wir kennen das Ende der Geschichte. Wir kennen auch die Gottesreden im Buch Hiob, in dem Gott auf seine Allmacht verweist, in dem Gott Hiob den Sternenhimmel zeigt und fragt, hast du das alles geschaffen? Kannst du das erhalten, lieber Hiob? Natürlich, das sind jetzt keine echt gemeinten Fragen von Gott, das sind rhetorische Fragen. Natürlich erwartet man ein Nein darauf. Hiob hat das natürlich nicht gemacht. Aber Gott versucht ihm zu erkennen lassen, an welchem Platz er steht. Daneben wirkt der Mensch fast schon winzig. Auch im Buch des Propheten Jesaja taucht dieses Bild auf. Es ist aber ein mutmachendes Bild. Das braucht auch das Volk Israel in diesem Moment. Es ist in seiner schwersten Krise überhaupt. Also wir sind so am Anfang des siebten Jahrhunderts, Ende des achten Jahrhunderts. In der Phase kam das Volk Israel an den Rand seiner Vernichtung und sehnte sich gebannt nach Gott. Ich lese aus dem Buch Jesaja die Verse 26 bis 31 des 40. Kapitel. Ich lese aus der Basisbibel. Richtet eure Augen nach oben und seht, wer das alles geschaffen hat. Seht ihr dort das Heer der Sterne? Er lässt sie aufmarschieren in voller Zahl. Mit ihrem Namen ruft er sie alle herbei, aus der Menge, vielfältig und stark, darf kein einziger fehlen. Wie kannst du da sagen, Jakob? Wie kannst du behaupten, Israel, mein Weg ist dem Herrn verborgen, mein Gott bemerkt nicht, dass ich Unrecht leide? Hast du es noch nicht begriffen? Hast du es nicht gehört? Der Herr ist Gott der ganzen Welt. Er hat die Erde geschaffen bis hin zu ihrem äußersten Rand. Er wird nicht müde und nicht matt. Keiner kann seine Gedanken erfassen. Er gibt den Müden neue Kraft und macht den Schwachen wieder stark. Junge Männer werden müde und matt. Starke Krieger straucheln und fallen. Aber alle, die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Sie fliegen dahin wie Adler. Sie rennen und werden nicht matt. Sie laufen und werden nicht müde. Soweit die Worte aus Jesaja 40. Mein erster Punkt. Kleine Leute, großer Gott. Ich weiß, das ist der Titel einer Zeitschrift, aber damit hat der Punkt, also mit der Zeitschrift nichts zu tun. Wir könnten auch sagen, der winzige Mensch und der unendlich große Gott. In unserem Predigtext ist das Volk Israel unzufrieden. Ja, auch verzweifelt und kraftlos. Sie haben großes Leid erfahren, Feinde kamen in ihr Land und haben große Teile Israels zerstört. Städte und Felder liegen da nieder und brach, das Land ist verwüstet, doch da ist keiner, der das Land wieder aufbauen kann. Die Feinde verschleppten viele aus dem Volk Israel weit weg in die Fremde. Das Volk denkt, unser Gott hat uns verlassen. Mein Weg ist dem Herrn verborgen. Mein Gott bemerkt nicht, dass ich Unrecht leide. So ist der Eindruck des Volkes. Fühlen wir uns nicht auch von Gott verlassen, wenn wir schwere Krankheiten zu durchstehen haben? Wenn wir eine große Lebenskrise beruflich oder familiär durchmachen müssen? Oder wenn wir einsam sind? Mein Weg ist dem Herrn irgendwie verborgen. Er sieht mich nicht, er denkt nicht an mich. Mein Gott bemerkt nicht, dass ich Unrecht leide. Und da schenkt in diesem Wort der Prophet dem Volk ein starkes Bild. Hast du es noch nicht begriffen? Hast du es nicht gehört? Der Herr ist Gott der ganzen Welt. Er hat die Erde geschaffen bis hin zu ihren äußersten Rand. Er wird nicht müde und nicht matt. Keiner kann seine Gedanken erfassen. Zunächst wirkt es so, als würde Gott sein Volk zurechtstutzen. Hast du es wirklich noch nicht begriffen? Naja, das kann auch nur Gott machen. Ich stelle mir nur so vor, ich sitze im Seelsorgegespräch und nehme wahr, wie Menschen über Leid nachdenken. In diesem Moment würde ich sagen, hast du es wirklich noch nicht begriffen? Das wäre nicht so die feine englische Art. Gott darf das gegenüber seinem Volk. Er darf sein Volk ermahnen. Und dann der Hinweis darauf, wie groß dieser Gott ist. Der Herr ist Gott der ganzen Welt. Er hat die Erde geschaffen bis hin zu ihrem äußersten Rand. In diesem Zusammenhang ist auch diese Aufforderung zu verbinden. Richtet eure Augen nach oben und seht, wer das alles geschaffen hat. Seht ihr dort das Heer der Sterne? Er lässt sie aufmarschieren in voller Zahl. Dieser Gott hat es wirklich drauf. Er hat die Macht, nein, er hat Vollmacht. Er hat die Allmacht. Und wir zweifeln darüber oft. Hat Gott wirklich die Welt in seiner Hand? Wir singen ja öfter das Lied, er hat die ganze Welt in seiner Hand. Wir haben es auch in Holzhausen bei der Taufe gesungen. Er hat die ganze Welt in seiner Hand. Ich selber bin nicht vollkommen frei von diesem Denken, von dem Zweifeln. Hat Gott wirklich alles in seiner Hand? Wie oft bleibe ich bei dem Gedanken stehen, diese oder jene Probleme in Kirche, Gesellschaft oder Politik müssen wirklich mal schlaue Leute lösen. Gott muss schlaue Leute da mal an den richtigen Platz stellen. Die Macht und die Möglichkeiten der Menschen sind begrenzt. Und das ist jetzt auch keine Einladung dazu, nichts mehr zu tun. So nach dem Motto, ah ja, wenn Gott alles richtet, dann ist es doch gut, dann brauche ich nichts mehr zu machen, liebe Gemeinde. Nee, so ist es nicht gedacht. Gott fordert uns auf zu tun. Er sendet uns ja auch in die Welt, von seinem Evangelium zu berichten. Er sendet uns in die Welt, was zu tun. Aber mich entlastet der Gedanke, dass letztlich Gott alles lenkt. Es gibt ja auch den Bibelvers, der Mensch denkt und Gott lenkt. Auch bei dem Apostel Thomas war ja der Zweifel ganz stark. Er konnte es nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist und er den anderen Jüngern bereits erschienen ist. Vielleicht war auch die große Befürchtung da, erlauben sich seine Freunde einen makaberen Scherz mit ihm? Doch dann waren die Zweifel verflogen. Er hatte Gott zu klein gedacht und nicht allmächtig. Gott ist so groß, dass keiner seine Gedanken erfassen kann. Oder in seiner anderen, in einer anderen Übersetzung steht, sein Verstand ist unerschöpflich. Und da steht der Apostel Thomas vor Jesus und ganz ergriffen bekennt er, mein Herr und mein Gott. Wir kennen nicht die Pläne Gottes. Wir sollten uns einfach demütig in den Plan Gottes einreihen, da, wo er uns haben möchte. Und Thomas hat das gemacht. Wir wissen in der Tradition, er wirkte in Indien und hat dort eine Kirche aufgebaut, die heute noch existiert, eine Gemeinde. Wir sind winzig, aber wir sind seine geliebten Kinder. Er ist der große Gott, der alles in seiner Hand hält. Der Blick an den Sternenhimmel hilft mir dabei, mich immer wieder daran zu erinnern. Es ist zwar ein Zurechtstutzen, du bist winzig, aber du bist auch Gottes geliebtes Kind. Es ist eine Entlastung. Gott hat die Verantwortung. Mein zweiter Punkt, der große Gott schenkt den Müden wieder Kraft. Wir lesen im Buch Jesaja, junge Männer werden müde und matt, starke Krieger straucheln und fallen, aber alle, die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Sie fliegen dahin wie Adler. Das Volk Israel ist total erschöpft, der Heimat entrissen, der Zwangsarbeit verpflichtet, der Tempel in Jerusalem zerstört, die Kultur scheinbar abgebrochen. Wir hörten, dass sie verzweifelt waren. Wer wäre es nicht in dieser Situation? Und wo ist Gott? Ja, sie erinnern sich, sie glauben an den allmächtigen Gott. Und was jetzt? Auch wir Menschen heute haben mit Müdigkeit und Mattheit zu kämpfen. Zum einen macht uns das Alter müde, bei einem bestimmten Alter kommen auch die Krankheiten dazu, die Schmerzen in den Gelenken beim Gehen, schlaflose Nächte durch chronische Schmerzen. Bei manchen geschwächten Menschen ist es ein Wunder, dass sie dennoch noch einen guten Alltag führen können. Und heute haben wir gute Medikamente und Schmerzmittel. Das hatten die Israeliten damals alles nicht. Auch junge Menschen können schwach werden durch schlimme Krankheiten und im schlimmsten Fall auch sterben. Dies sind alles Zeichen unserer Vergänglichkeit. Auch durch familiäre und berufliche Krisen werden wir geschwächt. Junge Familien stehen vor großen Herausforderungen. Oft müssen beide Elternteile lange arbeiten, um Wohnung und Auto zu finanzieren. Wie können die Kinder zudem gut betreut sein? Und oft führt es zu Streit und im schlimmsten Fall zum Zerreißen einer Familie. Auch der Druck auf dem Arbeitsplatz treibt Menschen ins Ausgebranntsein. Und hier reicht es nicht, niemals einfach nur Medikamente zu nehmen. Und dann ist es wieder gut. An vielen Fronten unserer Gesellschaft sehen wir Mattheit und Müdigkeit. Und dann kommt dieser krasse Zuspruch von Gott. Aber alle, die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Sie fliegen dahin wie Adler. Auf den Herrn hoffen, das klingt so leicht irgendwie. Eigentlich steht dort, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Harre des Herrn. Das scheint die Lösung zu sein. Scheint es so? Was heißt überhaupt harren? Das hebräische Wort heißt gespannt, gebannt sein auf etwas hin. Da steckt das Bild eines Fadens dahinter, der gespannt ist in einer Webstruktur. Es heißt also, strecke dich gespannt nach dem Herrn aus, dann kriegst du neue Kraft. Jetzt kommen wir der Bedeutung etwas näher. Es hat also mit der inneren Anspannung auf Gott hin zu tun, dass wir in jeder Sekunde, in unserer Minute unseres Lebens, dass wir gespannt sind auf Gott hin, auf unseren Erlöser und Heiland. Mir fällt dazu zwei biblische Geschichten ein. Zum einen kommt mir wieder die Geschichte mit dem Apostel Thomas in den Sinn, die wir gerade im Evangelium gehört haben. Er hatte den sehnlichsten Wunsch, Jesus wiederzusehen. Er war auch in einer Gebanntsein, dass er wieder sein Heiland sieht. Er hatte den sehnlichsten Wunsch, ihn zu sehen. Er war doch sein Freund, er hat sich nicht innerlich von ihm verabschiedet. Er war gebannt, Jesus anzufassen und zu erleben und dann auszusprechen, mein Herr und mein Gott. Aber noch eindrücklicher finde ich die Geschichte aus Markus 5, die Geschichte der blutflüssigen Frau. Sie harrte Jesu und bekam neue Kraft. Seit 12 Jahren hatte sie den Blutfluss. Sie rannte von Pontius Pilatus, also im tragenden Sinne, der Pontius Pilatus damals hätte ihr nicht helfen können. Keiner konnte ihr helfen, doch als sie nun von Jesus hörte, dachte sie sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Es war kein, er könnte, ja, es kann vielleicht sein, dass er mir hilft, ich könnte es auch mal probieren. Nee, sie wusste genau, Jesus wird sie heilen. Und so geschah es auch. Die Frau berührte Jesus und wurde heil. Es heißt da, und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und wir müssen uns vorstellen, da war immer um Jesus immer so ein gewisser Pulk an Leuten, die Jünger und noch andere, die interessiert waren, was Jesus jetzt gleich wieder machen würde. Und da war diese blutflüssige Frau. Im Judentum waren die Menschen in dieser Situation unrein. Sie konnten sich nicht anderen Menschen nähern. Aber sie hatte dieses Gebanntsein, das Gespanntsein. Sie will zu Jesus, weil dieser Jesus wird ihr helfen. Er wird sie heilen. Ja, und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war, als sie Jesus berührte. Jesus spürte, dass eine Kraft von ihm ausging, und Jesus sprach ihr dann zu, was sich bereits ereignete. Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Die Frau harrte des Herrn und bekam neue Kraft nach 12 quälenden Jahren. So ist das mit den Verheißungen von Gott. Manch einer wird da sagen, ja, ich harre doch jetzt schon sehr lange, aber bekomme keine neue Kraft. Hat mich Gott irgendwie vergessen? Wir sehen die Situation in Israel. Auch Israel hat geklagt, mein Weg ist dem Herrn verborgen. Wo ist der Herr? Aber in dieser Situation bekommt das Volk diesen großen Zuspruch. Und es wird sich erfüllen. Mitte des 6. Jahrhunderts durften die Juden wieder zurückgehen in ihre Heimat. Und wir, die wir jetzt mit der Geschichte Israels wenig zu tun haben, unsere Hoffnung liegt woanders. Die große Hoffnung aber, die wir in uns tragen, kommt von Ostern. Jesus hat den Tod und den Bösen besiegt. Das Leben hat das letzte Wort. Das Harren ist niemals aussichtslos. Ich muss aber trotzdem noch einen kleinen Exkurs machen zu Israel. Es gibt auch moderne Hinweise darauf, dass sich das Harren auf den Herrn lohnt. Seit dem Römischen Reich hatten die Juden keinen eigenen Staat mehr. Die Juden, das Volk Gottes, harrte immer des Herrn. Sie vertrauten auf diese Verheißung. Alle, die des Herrn harren, kriegen neue Kraft. Sie hatten die Verheißung, dass Gott ihnen wieder in ihr Land führen wird. Viele glaubten aber auch nicht mehr dran. Doch dann kam der 14. Mai 1948. Viele Juden hatten auf diesen Moment gehofft und sehnlichst erwartet. Ihnen war über Generationen diese starke gebannt in ihnen war über Generationen diese starke gebannte Hoffnung, denn sie wussten, Verheißungen Gottes werden sich erfüllen. So geschah es. Darauf auch die Botschaft an euch alle. Daher gib nicht auf. Harre auch du des Herrn und du wirst neue Kraft bekommen. Seid also getrost und unverzagt, alle, die ihr des Herrn harrt. So heißt es im Psalm 31. Und die Antwort, aber alle, die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Sie fliegen dahin wie Adler. Sie rennen und werden nicht matt, sie laufen und werden nicht müde. Eben auch diese Verheißung wird sich erfüllen. Daher harret des Herrn. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen nun gemeinsam das Lied unter der Nummer 302, die Strophen 1 bis 3 und 8.